Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Sven Marquardt bewacht als Türsteher das Berghain und ist darüber hinaus als Fotograf bekannt. Wolfgang Müller hat in den 80er Jahren schon immer mit der tödlichen Doris Pop und Kunst verbunden. Die Verbindungen zwischen Kunst und Musik, die sind vielfältig, bisher allerdings eher Diskurs für SpezialistInnen. Eine Ausstellung in Hamburg will das jetzt ändern. Hyper, A Journey into Art and Music heißt sie, kuratiert von Max Dax, mit dem wir vor der Sendung gesprochen haben. Hallo.
Hallo.
Die Ausstellung zeigt vor allem Werke der Gegenwart oder der jüngsten Vergangenheit. Also startet jetzt nicht schon mal wieder mit Peter Blakes Cover für die Sgt. Pepper's Platte von den Beatles. Warum denn dieser aktuelle Blick auf Wechselbeziehungen zwischen Kunst und Musik?
Dirk Loco, der Intendant von den Deichtorhallen, hat mich gefragt, ob ich nicht diese Ausstellung moderieren möchte. Und wir brauchten einen Filter, weil das Thema oder das Themenfeld Musik und Kunst ist ja ein Ozean ohne Ufer. Man braucht also sozusagen einen roten Faden. Und dadurch, dass ich kunstfern bin, akademiefern, museumsfern, ich bin sozusagen ein Quereinsteiger, hatten wir uns überlegt, was könnte sozusagen dieser rote Faden, der alles zusammenhält, sein für eine solche Ausstellung. Und dann sind wir beide auf die Idee gekommen, es könnte meine eigene Geschichte sein, weil ich seit 30 Jahren, also sprich seit 1989, Interviews führe mit Künstlern und Musikern und also praktisch im Dialog mit Künstlern und Musikern immer daran interessiert gewesen bin, was sind die Einflüsse, warum machen die das, was inspiriert sie? Und es kommt eigentlich immer wieder dabei raus, dass Musiker von der Kunst inspiriert sind und Künstler von der Musik inspiriert sind.
Lassen Sie uns über ein Beispiel sprechen. Denn manche KünstlerInnen, MusikerInnen, Verbindungen, die sind ja ganz konkret. Wie zum Beispiel beim Künstler Albert Oehlen und Wolfgang Vogt vom Compact-Label. Die sind befreundet, die haben Projekte gemeinsam gemacht. Aber Wolfgang Vogt, der macht ja auch selber Kunst, die in Hamburg jetzt zum ersten Mal gezeigt wird. Das sieht dann aus wie so Artefakte, die entstehen, wenn sich der Computer mal aufgehängt hat und man dann mit den Fenstern, die offen sind, so Schlieren auf dem Bildschirm ziehen kann. Hat das dann auch was mit Musik direkt zu tun?
Erstens haben Sie das super beschrieben gerade. Der Wolfgang Vogt, der malt seit 30 Jahren und zwar digital. Und der hat sich so Pinsel angelegt im Photoshop, die sind ganz eigen. Und mit denen übermalt er dann Fotos. Er macht sie dann zu einer Welt ohne Menschen. Die Autos werden wegretuschiert, die Menschen werden wegretuschiert, die Häuser werden wegretuschiert. Und was übrig bleibt, sind dann noch ein bisschen ein paar Pflanzen und Bäume. In der Musik würde man sowas Remix nennen. Ne? Also aus dem Foto wird ein neues Foto, aber auf Basis des alten Fotos. Und der geht aber noch weiter. Also der nimmt das wirklich wörtlich, der Wolfgang Vogt. Und der komponiert seine Bilder im Grunde genommen via Minimal-Techno-Tracks komponiert. Also es gibt auch ein Bild, das zeigt eine Waldszene. Man denkt also erst, das ist ein Wald. Wenn man genauer hinguckt, sieht man, das ist ein Wald, der sich aus lauter Waldbildern zusammensetzt. Mhm. Die wie gesampelt, geloopt, in Reihenfolge gebracht, rhythmisiert worden sind. Und im Grunde genommen, wenn man beschreiben würde, wie er dieses Bild komponiert hat am Computer, dann hat man eigentlich auch eine Beschreibung, wie ein guter Minimal-Track komponiert wird. Also das, da an so einer Arbeit wird wirklich deutlich, wie eng die Beziehung zwischen Musik und Kunst sein kann.
Eine andere Künstlerin ist Kim Gordon, die ist bekannt geworden natürlich mit Sonic Youth und die hat eine ganz eigene Musik-Kunst-Verbindung entwickelt. Das sind typografische Arbeiten, die sie macht. Sie bringt die Namen von eher obskuren Noise-Bands auf die Leinwand. Warum macht sie das?
Naja, Kim Gordon hat ja schon als Frontfrau von Sonic Youth T-Shirts zum Beispiel getragen von Bands. Zum Beispiel berühmt ist ja das T-Shirt von Nirvana, was sie damals getragen hat, wo sie eine damals noch unbekannte Band, nämlich Nirvana, sozusagen promoted hat, indem sie sich zu dieser Band bekannt hat auf der Bühne. Und nach dem Ende von Sonic Youth hat Kim Gordon, ist sie zurückgekehrt zu ihrer ursprünglichen Arbeit. Sie war früher Malerin, dann war sie Musikerin, jetzt ist sie wieder Malerin. Und wenn sie die Namen von obskuren, unbekannten Noise-Bands malt, dann sagt sie, dann ist das ein bisschen so wie so ein T-Shirt tragen. Sie denkt, dass diese Bands eben durch diese Bilder auch eine Aufmerksamkeit bekommen, die sie vielleicht sonst nie bekommen hätten. Aber unabhängig davon sind es natürlich auch schöne, sehr schöne Malereien. Das ist serielle Konzeptmalerei, aber wenn man davor steht, sieht es einfach toll aus, wie diese Buchstaben da verschmieren. Und wenn man da aber diesen Hintergrund weiß, kann man diese Bilder plötzlich ganz anders lesen. Und wer weiß, wenn man dann mal googelt und guckt, wer ist denn Facial Mass, was ist denn das für eine Band, vielleicht wird man dann auch noch Fan einer neuen Band.
Eine Ausstellung, die dem Verhältnis zwischen Musik und Kunst nachspüren möchte, Die sollte natürlich auch Klang und Kunst gleichwertig darstellen. Also bei diesen Kunstwerken kann ich mir das gut vorstellen. Die gehören sowieso ins Museum. Aber wie kommt die Musik vor? Haben Sie da vielleicht ein konkretes Beispiel?
Ich möchte das am Beispiel von Arthur Jaffer beschreiben. Eine meiner Lieblingsarbeiten auch in der Ausstellung. Arthur Jaffer ist Kameramann und Regisseur und Künstler. Der hat viel mit Spike Lee zusammengearbeitet. Und seine Arbeit Apex zeigt Standbilder, die sich also in hektischer Folge abwechseln, so dass man fast mit dem Auge gar nicht mehr mitbekommt. Und dazu läuft ein irrsinnig lyrischer, wunderschöner Techno-Track von Robert Hood. Der Techno-Track heißt Minus und gilt auch als einer dieser klassischen, bahnbrechenden ersten Techno-Tracks der Welt. Und man steht da und guckt sich diese Bilder an zu dieser wahnsinnig lauten Musik und stellt fest, das kenne ich doch alles, das sind ja alles Popmusik und Popkulturbilder, aber aus schwarzem Blickwinkel. Es ist ein afroamerikanischer Blick. Gelegentlich taucht mal ein weißer Musiker oder ein weißer Filmstar auf. Eine wirklich tolle Arbeit, die uns alle verändert.
Sie haben ganz am Anfang des Gesprächs gesagt, dass Sie als Kurator Quereinsteiger sind und dass eigentlich Ihre Form des Ausdrucks oder der Arbeit ist ja das Interview. Das ist Ihr Markenzeichen. Und diese Interviews, die Sie jetzt neu geführt haben für diese Ausstellung, die sind im Ausstellungskatalog nachzulesen, der sehr empfehlenswert ist, eben wegen dieser Interviews, dieser intensiven Interviews, die Sie geführt haben. Hat dieses Interviewformat vielleicht auch einen anderen Zugang ermöglicht? Denn eigentlich findet man in Ausstellungskatalogen eher so Essays.
Mir ist es wichtig, verständlich zu sein. In meinen Texten, die ich für Zeitungen schreibe und Magazine, aber eben auch in meinen Arbeiten, die ich, sagen wir mal, im Bereich der Kunst mache. Und dieser Katalog, das war für mich von vornherein klar. Mein Freund Hans-Ulrich Obers, der meinte, wenn du eine Ausstellung machst, du musst einen dicken, fetten Katalog machen. Aber dann dachte ich mir, der muss ja auch gefüllt werden. Also habe ich mit jedem einzelnen Künstler, es gab zwei, drei, die nicht verfügbar waren für ein Interview, aber mit allen anderen habe ich lange Interviews geführt. Und das Interessante ist, wenn man miteinander spricht, wenn man im Dialog steht, so wie wir beide jetzt im Dialog stehen, da ist dieses Bemühen, sich verständlich zu machen. Ja, ich möchte Ihnen ja auch wirklich verständlich machen, warum ich diese Ausstellung so gemacht habe. Diesen Wunsch haben auch die Künstler mir gegenüber. Und wenn man das dann transkribiert und in Form bringt und layoutet wie eine Musikzeitschrift, das ist nämlich eine riesige Musikzeitschrift, dieser Katalog, 300 Seiten, Musik- und Kunstzeitschrift, dann wird Kunst plötzlich verständlich. Und mit diesem Katalog, den muss man zwar nicht lesen, aber wenn man ihn liest, dann, ich möchte behaupten, dann verändert einen das. Dann kann man wirklich anders Kunst lesen, Kunst begreifen und aber auch Musik begreifen. Und das verändert einen dann wirklich auch als Mensch.
Ja, lassen Sie uns über diese Veränderung sprechen, warum Sie diese Ausstellung gemacht haben. Sie haben ja im Vorgespräch gesagt, dass gestern bei der Eröffnung rund 4000 Leute anwesend waren, also eine Menge für die Deichtorhallen. Und dass Leute auf Sie zugekommen sind und meinten, diese Ausstellung könnte ein Gamechanger sein. Inwiefern, was war denn Ihr Konzept? Wie kann es verändern? Wie hat es Sie verändert, diese Ausstellung, diese Beschäftigung mit den Wechselbeziehungen zwischen Kunst und Musik?
Für mich war klar, dass diese Ausstellung eine irrsinnige Möglichkeit hat. Es ist nicht nur einer der tollsten Museumsbauten Deutschlands mit dieser riesigen Halle, die auch erstmal gefüllt sein möchte, sondern ich denke auch, dass der Umstand, dass man ein kunstinteressiertes Publikum und ein musikinteressiertes Publikum gleichermaßen in die Halle bringt, das stellt ganz andere Anforderungen. Ja? Also das darf nicht zu intellektuell und nicht zu akademisch sein, es darf aber auch nicht unterkomplex sein. Und da sozusagen sich durchzunavigieren, das ist eine große Aufgabe. Und was ich aber denke, was das wirklich das Alleinstellungsmerkmal und der Unterschied zu allen anderen Ausstellungen weltweit, wirklich international zu diesem Thema bisher, ist, das ist, dass nicht mit einem kunstwissenschaftlichen oder kunsthistorischen oder akademischen Blick auf die Kunst geguckt wird, die es gibt, nur gibt, weil es Musik gibt oder weil sie von Musik beeinflusst wurde. Eigentlich ist es ein Besucherblick auf die Kunst. Also ich habe mich im Grunde genommen in den Besucher hineinversetzt, der daran an diesem Thema interessiert ist und begreift, ich brauche ein kleines bisschen Hintergrundinformation, um all das wirklich zu verstehen. Und diese Hintergrundinformation liefere ich, aber eben nicht aus dem Elfenbeinturm, sondern wirklich mit dem Wunsch zu vermitteln, mein Blick auf die Kunst hat sich verändert, aber auch mein Hören von Musik hat sich verändert. Und das ist eine ganz tolle Erfahrung, das kann ich nur also wirklich sagen, das verändert einen und das ist toll.
Max Dax, das klingt nach guten Gründen, um mal wieder nach Hamburg zu fahren, wenn man nicht eh da wohnt. Hyper, A Journey into Art and Music, ist bis zum 4. August zu sehen in den Deichtorhallen. Max Dax, haben Sie vielen Dank für das Corso-Gespräch.
Ja, danke schön.